Und diese Pilzbrater bekamen damals eine Aufwandsentschädigung, also finanzielle Mittel. Das waren je nachdem, ich glaube.
So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich freue mich. Und ich freue mich natürlich nicht alleine, sondern an meiner Seite ist natürlich wieder der Pilzexperte, der Pilz-Sachverständige Wolfgang Bivour. Hallo Wolfgang.
Ja, hallo, einen schönen Tag.
Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass wir wieder gemeinsam durch den Wald laufen. Wir haben uns heute jetzt nicht das beste Wetter ausgesucht, aber solange es nicht regnet, ist ja trotzdem auch mal ganz schön bei diesigem Wetter durchs Geäst zu laufen. Ja, dann sind auch nicht so viele Leute unterwegs und man hat so ein bisschen mehr seine Ruhe und wird hier höchstens das ein oder andere Mal von einem Reh begrüßt.
Na klar, also wenn wir verlangen, dass nur immer zu die Sonne scheint, dann bräuchten wir uns nicht über Pilze zu unterhalten.
Ja, dann gäbe es keine, ne?
Denn Regen und feuchte Witterung ist ganz wichtig.
Richtig, ja. Und heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, was wir öfter auch mal angekündigt haben, ja, dass wir da mal drüber sprechen wollen, ist, wie du eigentlich angefangen hast mit dem Pilze sammeln, ja, wo du eigentlich herkommst, pilzmäßig, und was dazu geführt hat, dass du eigentlich dann irgendwann mal zu einem Pilz-Sachverständigen geworden bist, was du dafür machen musstest. Du bist ja aus der ehemaligen DDR, da war das ja alles so ein bisschen anders geregelt, wie es jetzt heutzutage ist. Da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen. Meine erste Frage an dich ist erstmal, wann ging es denn bei dir los mit der Pilz, naja, Sucht vielleicht war es am Anfang nicht, aber das Interesse für Pilze, dass du gemerkt hast, oh, das ist ein Hobby, was mich interessiert, da möchte ich gerne mehr drüber wissen.
Naja, das ist natürlich im Rückblick schwer zu sagen, wann hat es eigentlich angefangen, aber der Grundstein wurde sicherlich im Elternhaus gelegt, wo auch das Pilze sammeln einen, na, ich sag mal, hohen Stellenwert hatte.
Ja.
Wir sind halt dann sonntags, zumindest wenn es dann die Pilzzeit war, mit der Familie in den Wald getrabt. Das war damals alles ein bisschen entspannter. Auto gab es nicht. Und wir sind dann zu Fuß, mussten wir erstmal 4-5 Kilometer wandern und dann in den Wald rein. Und es wurden natürlich auch nur die gängigen Speisepilze gesammelt, die so, ja, der normale Sammler kennt. Daneben noch Champignons, die bei uns sehr zahlreich waren. Und das war es dann schon. Und
das heißt, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, also damals gängige Speisepilze ist auch vergleichbar heutzutage mit gängigen Speisepilzen.
Ja,
das hat
ja
sich nicht großartig verändert.
Nein, das hat sich und nicht verändert. Und ich habe damals vielleicht schon irgendwann diese Affinität zu dem flockenschädigen Hexenröhrling bekommen, sozusagen. Denn der Pilz, der wuchs dort in einem Buchenstück von relativ geringer Größe so massenhaft, wie ich es nie wieder gesehen habe. Ne? Und das war also der Hauptpilz, der gesammelt wurde. Also von unserer Familie und von vielen anderen auch. Aber es gab eben auch Leute, die haben ihn stehen lassen, das war auch gut so. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, naja, da gibt es ja noch viel, viel mehr Arten, die da so herumstehen, für die sich niemand interessiert.
Wie alt warst du da?
Naja, als wir das Pilzsammeln angefangen haben, oder ich mit durfte, ja, da war ich natürlich, ging noch nicht in die Schule. Du weißt ja vielleicht, wie das ist, wenn da die Pilze herumstehen und wenn man klein ist, dann findet man auch mehr Pilze, weil sich die Pilze besser vom Horizont abheben. Na, nee, es hat immer Spaß gemacht und ein bisschen mehr dafür interessiert habe ich mich dann im Schulalter oder so und besonders dann zum Ende der Schulzeit, wo ich dann auch hin und wieder mal Pilze mitgenommen habe, die ich nicht kannte. Also es war ja jede Menge, die ich nicht kannte. Und da gab es ich stamme aus dem nördlichen Harzvorland, in Wernigerode eine Apotheke. Und die haben immer so Pilze ausgestellt. Das war immer sehr interessant für mich, da mal ins Schaufenster zu gucken. Da waren immer so vielleicht 10, 15 Arten, je nachdem. Und da habe ich auch ab und zu mal ein paar hingebracht, damit die mir die dort bestimmen sollten. Ja, das war oft so, dass die Apotheken auch Pilze ausgestellt haben.
Das ist interessant.
Manchmal gab es da jemanden, der ein paar Pilze kannte, oder die hatten einen Pilzberater in der Nähe oder so. Ich weiß nicht, wie es funktioniert hat. Aber das war schon interessant. Und dann habe ich eben als erstes habe ich so ein Pilzbuch, kleines Pilzbuch gekriegt. Wie hieß das? Taschenbuch für Pilzfreunde von Michael Hennig. Und das habe ich heute noch. War damals ein sehr schönes Buch, waren natürlich nur, ich weiß gar nicht, 100 Pilze drin, so ungefähr. Aber es hat erstmal ausgereicht. Ich habe dann als Jugendlicher auch schon mal im Ort mal so kleine Pilzausstellungen versucht. Natürlich mit relativ wenigen Kenntnissen. Und als ich dann beruflich nach Potsdam kam, da habe ich mich dann hier einer bestehenden Pilzgruppe, die beim Kulturbund damals angesiedelt war, angeschlossen und habe dann eben so Schritt für Schritt die Kenntnisse erweitert und bin dann, glaube 1976, habe ich dann die Prüfung abgelegt zum Pilzberater. Ja, und seitdem bin ich halt Pilzberater und im Laufe der Zeit hat man dann eben sein Wissen doch allmählich so erweitert.
Und wie hast du dich damals auf diese Pilzberaterprüfung vorbereitet? Und wie sah die Prüfung aus? War das vergleichbar mit heute oder war das ganz anders?
Ja, das hängt ja immer davon ab, wer dort prüft. Und ich fand es nicht schwer. Ich hatte im Laufe der Zeit ausreichend Kenntnisse gesammelt. Man muss ja als Pilzberater nicht alle Pilze kennen. Das geht sowieso nicht. Mhm. Vor Leuten, die behaupten, sie kennen alle Pilze, sollte man sich in Acht nehmen, wenn man eine Pilzbestimmung möchte. Und es wurde da so eine Pilzberatung simuliert praktisch, ja, mit Pilzen vorgelegt und was ist das, welche Vergiftungen können manche hervorrufen und so weiter. Also man musste die gängigen, in der Region gängigen Speisepilze und natürlich die Giftpilze kennen. Ja, das war also für mich damals nicht schwer. Heutzutage sind wahrscheinlich die Prüfungen doch ein bisschen anspruchsvoller. Zumindest wird ein schriftlicher Teil gemacht, aber das ist in den einzelnen Vereinen, die das machen, unterschiedlich. Denn es gibt ja für die Pilzberatung keine staatliche Regelung.
Ja. Ja,
deswegen kann das jeder Verein für sich machen. Und er muss natürlich dann auch akzeptiert sein in der Gesellschaft, sagen wir mal. Also der größte Verband ist ja die Deutsche Gesellschaft für Mykologie, wo ich auch Mitglied bin. Und wir haben aber hier in Brandenburg einen eigenen Pilzberaterverband und wir nehmen auch selber Prüfungen ab, die dann natürlich nur in unserem Verein gelten.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Du hast gerade schon angesprochen, heutzutage ist das Pilzberatertum und was damit zusammenhängt, nicht mehr staatlich geregelt. Im Vergleich zur DDR, da war es ja ganz anders, da war es ja staatlich geregelt.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Das war, wenn ich richtig informiert bin, war das an das Gesundheitsministerium angeschlossen.
Ja, genau. Also die Pilzberatung war unter dem Dach des Gesundheitsministeriums staatlich organisiert. Es gab in jedem der ehemaligen 14 Bezirke der DDR einen Bezirkspilzsachverständigen, der wiederum bei den Bezirkshygieneinstituten angebunden war. Da gab es eine Drittelplanstelle, so. Also für mich jedenfalls damals, als ich dann später das gemacht habe. Ja, da hat man nicht allzu viel verdient, aber es war halt ein kleines Zubrot. Und
für das, was du ja eh gerne gemacht hast?
Ja, die Bezirkspilzsachverständigen waren dann eben angehalten, mit den entsprechenden Personen in den Bezirkshygieninstituten die Kreisbeauftragten für Pilzaufklärung, so hieß das, anzuleiten und Weiterbildung, also Tagungen zu organisieren, zweimal im Jahr, damit die Leute sich auch ein bisschen weiterbilden konnten.
Das heißt, da haben sich dann alle Bezirkspilz-Sachverständigen aus allen Bezirken der DDR getroffen, zweimal im Jahr, und haben dann sozusagen sich weitergebildet.
Naja, ja, das war die Bezirkspilz-Sachverständigen, die haben auch zweimal, ich glaube, zweimal im Jahr getagt, aber die innerhalb der einzelnen Bezirke waren dann wiederum die Bezirkspilz-Sachverständigen dafür zuständig, die Leute im Bezirk zu bespaßen. Ne? Ja. Dann gab es in den Kreisen, gab es dann Kreisbeauftragte für Pilzaufklärung, und die hatten dann wiederum die sogenannten Ortsbeauftragten unter sich. Ja.
Klingt ganz schön kompliziert.
Ja, es war so eine gewisse Hierarchie da drin, aber es war also von Kompliziertheit kann man nicht sprechen. Und diese Pilzberater bekamen damals eine Aufwandsentschädigung, also finanzielle Mittel. Das waren je nachdem, ich glaube, der Kreisbeauftragte hat 800 Mark im Jahr bekommen und die Ortsbeauftragten 400 Mark.
Sind umgerechnet heute vielleicht 2 Euro.
Naja, ein bisschen mehr schon. Aber es war damals natürlich schon ein kleines Zubrot. Denn wenn man bedenkt, dass die Gehälter, sagen wir mal, in den 70er Jahren so ja, zwischen 400 und 1000 Euro lagen, so im Schnitt. Gab auch ein paar, die haben ein bisschen mehr verdient, aber das Lohngefälle war doch wesentlich, wesentlich geringer. Aber man konnte eben für 400 Mark konnte man eine Wohnung bezahlen und konnte auch davon leben, also fast leben. Ja. Also 400 Euro war wirklich ein bisschen wenig, aber die meisten haben schon ein bisschen mehr gehabt. Ja, okay, und die Pilzberatung, ja, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wenn ich das richtig weiß, wurde damals nach dem Krieg hier in der Ostzone, wurde von der sowjetischen Militärkommandantur wurde quasi die Bildung oder die Gründung oder die Organisation eines Pilzberaterwesens praktisch befohlen, wenn man so will. Ne? Weil es gab natürlich nach dem Krieg wenig zu essen und viele haben versucht, sich auch durch Pilze ein bisschen noch ein Zubrot zu machen. Und es gab eben auch viele Pilzvergiftungen. Ja, und da hat man dann wohl festgestellt, also so geht das nicht. Wir müssen Leute haben, die Pilze kennen und auch Leute vor Pilzvergiftungen bewahren.
Aufklärung.
Ja, Pilzaufklärung, Pilzberatung. Genau. So ist das gewesen. Ähnliches gab es ja auch schon, also ähnliche Versuche auch schon nach dem Ersten Weltkrieg, dass man dort versucht hat, irgendwie ein paar Leute die Pilzaufklärung voranzubringen, aber es hat nicht diesen Organisationsstand erreicht.
Naja, interessante Sache. Das heißt also, die DDR war natürlich interessiert daran, auch jetzt nicht unbedingt in der unmittelbaren Nachkriegszeit, sondern auch später natürlich für Aufklärung zu sorgen, und die Herangehensweise oder das Denken war, dass man sozusagen die Bevölkerung vor Vergiftungen schützt, indem man sie aufklärt und nicht erst reagiert, wenn man dann sozusagen die vergifteten Leute hat.
Ja, natürlich. Ich meine, das Gesundheitswesen war ja auch in staatlicher Hand, und man war natürlich bestrebt, die Kosten da auch gering zu halten. Und so eine Pilzvergiftung hat nicht unwesentlich wenig Geld gekostet, ne, an Behandlung, und deswegen war es natürlich ganz gut, wenn man die Pilzvergiftungen schon verhindern konnte. Und ja, das war einfach so eine Art Gesundheitsprophylaxe, wenn man so will.
Ja.
Und es war ja auch ganz schön erholsam, im Wald rumzulaufen, Pilze zu sammeln. Und jetzt wurden sicherlich auch mehr Pilze gesammelt, weil man ja nicht reisen konnte. Also es waren ja nur Reisen in den Ostblock und auch da nicht mal in alle Länder gestattet. Und insofern waren die Leute
Ferien zu Hause machen sozusagen.
Ja, genau. Ja, und wir hatten
Was wir heutzutage, Entschuldigung, wenn ich da noch kurz unterbreche, was wir aus dem letzten Jahr auch kennen, weil jetzt im Corona-Jahr 2020 haben wir uns ja auch wieder darauf zurückbesinnt oder oftmals, wenn es denn ging, im eigenen Land Urlaub zu machen.
Ja, ja, das war so und ich habe noch nie so viele Leute im Wald rumlaufen sehen an Stellen, wo ich sonst nie jemanden getroffen habe wie im letzten Jahr.
Ja.
Aber um nochmal darauf zurückzukommen, so zum Ende der DDR etwa gab es hier ungefähr 1100 Pilzberater.
Ui. Ja,
so viel gibt es jetzt, wenn ich das so ungefähr überschlage, in der gesamten Bundesrepublik nicht mehr. Ja, so etwa, ich kenne die Zahl jetzt nicht, ist auch nicht so richtig bekannt. Man kann gucken, wie viel sind in der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Das findet man noch, aber dann wird es schon dünn, weil die Vereine oder deren Anzahl der Pilzberater müsste man jetzt mühsam zusammentragen, um auf die Gesamtzahl zu kommen. Aber es war jedenfalls, die Pilzberaterdichte war in der DDR viel größer, als es jetzt ist.
Und dann kam die Wende und dann war plötzlich der staatliche Überbau verschwunden. Ja, es gab kein staatliches Dach mehr im Pilz, bei den Pilzsachverständigen. Dann gab es wahrscheinlich erstmal so eine allgemeine Verwirrung. Wie muss man sich das vorstellen?
Man war ein bisschen desorientiert und das hat die Deutsche Gesellschaft für Mykologie genutzt. Hat dann, soweit es ging, die Pilzberater in der DDR auch angeschrieben. Man möge doch Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Mykologie werden und so weiter. Und das hat auch großenteils geklappt. Aber viele haben sich dann halt auch aus der Pilzverwaltung zurückgezogen. Hatten plötzlich andere Interessen. Das war vielfältig. Viele sind arbeitslos geworden, hatten keine Lust mehr. Es gab kein Geld mehr dafür. Und andere sind dann lieber
nach Mallorca
geflogen. Und haben die Pilzberatung dann aufgegeben.
Und sind dann seitdem auch Pilzberater auf Mallorca.
Jedenfalls hatten wir hier im ehemaligen Bezirk Potsdam, in den Bezirken, die jetzt das Land Brandenburg bilden, ungefähr 160, 65 Pilzberater.
Ja.
Jetzt haben wir in unserem Verein gut über 30. Also da kann man schon sehen, es sind dann noch ein paar, die nicht bei uns Mitglied sind im Verein, die aber in der DGFM Pilzberater sind und noch so ein paar Versprengte beim BUND. Aber das ist also mit der Zahl, die wir früher hatten, überhaupt nicht zu vergleichen.
Und ihr habt, beziehungsweise du und noch ein paar andere Leute, habt dann sozusagen den Brandenburgischen Pilzverband.
Landesverband der Pilzsachverständigen. Ja.
Entschuldigung.
Ja, das war 2003, 2004. Ja, ich hatte dann als ehemaliger Bezirkspilzsachverständiger hier für Potsdam, habe ich dann die Organisation von Treffen und Exkursionen und so weiter beibehalten. Und da hatten sich dann eben die noch Lust hatten und willigen weiterhin zusammengefunden und das haben wir dann im Laufe der Jahre auf ganz Brandenburg ausgedehnt. Und so ist das entstanden. Wir wollten also weiterhin, oder viele wollten eben weiterhin auch die Pilzberatung machen und ein bisschen sich mit Pilzen beschäftigen. Und deswegen haben wir diesen Verein dann gegründet, weil man auch da besser agieren kann, was so die Weiterbildung betrifft oder auch von den Medien wahrgenommen wird. Und das, wir sind da sehr stark akzeptiert. Das funktioniert sehr gut und wir können dadurch auch Fördermittel beantragen, um unsere Aufklärungsmaterial zu drucken. Da haben wir eine ganze Menge schon gemacht. Da kann man das kann man sehen auf unserer Homepage unter www.blp-ev.de. Dort sind auch Hinweise dann auf diesen Merkblättern für Pilzsammler enthalten.
Verlinke ich euch natürlich hier unter der Folge. Könnt ihr da mal raufklicken. Was mich noch interessieren würde, gab es dann zu DDR-Zeiten von staatlicher Seite auch, du hast ja gerade die Aufklärungsmaterialien, die ihr jetzt zur Verfügung stellt, gab es das denn damals auch schon von staatlicher Seite aus?
Ja, es gab auch Merkblätter, wurden auch schon gefertigt in Schwarz-Weiß. Und ja, da hat man aber, war man ziemlich geizig, wenn ich so will. Wir waren da nur spartanisch mit ausgerüstet. Wir haben also bei jeder Frühjahrstagung, haben wir dann unsere Ration für das Jahr bekommen. Und das konnte man so in einer Hand wegtragen. Also das war nicht viel, das Papier war auch knapp oder man hat gespart. Aber wir hatten was. Zumindest konnte man sich da ein bisschen daran orientieren für Beratungszwecke.
Wäre interessant, ob man das heutzutage noch in irgendwelchen Archiven finden kann, da so alte...
Ja, ja. Also ich zumindest habe, was damals gängig war, habe ich zumindest in meinem Hausarchiv alles da.
Ah ja. Vielleicht können wir ein paar Fotos mal von machen und mal bereit, oder dass die Leute sich mal sowas angucken können, wie sowas aussieht.
Ja, das kann man machen. Vielleicht findet man das auch noch irgendwo im Internet, das weiß ich nicht. Ich habe danach noch nicht gesucht, aber ich glaube, das dürfte kein Problem sein.
Eine Frage, die mich auf jeden Fall noch interessiert, ist, man kennt ja heutzutage, wenn man sich ein Pilzbuch mal gönnen möchte oder sich schenken lassen möchte oder was auch immer, es gibt eine unfassbare Flut an Literatur. Ja, man weiß gar nicht mal, wo man da überhaupt anfangen soll. Ne? Wie sah das denn überhaupt damals, sagen wir mal, als du jetzt zum Beispiel angefangen hast, dich für Pilze zu interessieren? Du hast ja angesprochen, es gab ein Buch, was du hast, was du ja immer noch hast. Darüber hinaus, gab es denn da noch andere Pilzliteratur und wie hat sich das im Laufe der Zeit in der DDR, bis die DDR ja dann zu Fall gekommen ist, gab es da viel Literatur?
Nee, die Pilzliteratur war wie mit vielen anderen Natursachen, war außerordentlich rar. Also dieses Taschenbuch für Pilzfreunde, das war mein erstes. Es gab da auch noch ein anderes, das war wohl noch früher rausgekommen vielleicht. Ich kann mich aber nicht mehr entsinnen, wie der Verfasser hieß. Das fand ich auch nicht schlecht. Das habe ich jetzt auch irgendwann mal bei eBay gesehen. Aber ich komme nicht auf den Namen. Also es gab trotzdem ganz wenig. Dann kam eben in den 70er Jahren bis in die 80er Jahre das Handbuch für Pilzfreunde von Michael Hennig-Kreisel raus, was also auf den Pilzführer von Michael basierte, der dieses Werk schon um die vorletzte Jahrhundertwende rausgebracht hat. Und ja, das war im Prinzip schon alles dann. Es gab noch vom Artia Verlag, ein tschechischer Verlag, ein Buch über Pilze. Da gab es eine ganze Reihe über verschiedene Sachen, Kröten, Schmetterlinge, Käfer und so weiter. Die hat man damals alles gekauft. Ne? Hat einen Haufen Geld gekostet. Ich weiß gar nicht mehr, das war also weit über 20 Mark damals. Und das war schon eine Stange Geld.
Ja.
Oder sogar über 30, kann es nicht mehr sagen. Aber das hat man sich dann geleistet. Und ansonsten gab es noch auch von einem tschechischen Autor, Kotlaba, hieß ja so ein kleines, dickes, ja, unförmiges Format, noch kleiner als A5-Format, Pilzbüchlein. Ja, aber das war dann schon so gut wie alles, an was ich mich zumindest erinnern kann. Ja, und dann kam nachher die große Flut nach der Wende der Pilzbücher. Dann hat man erstmal alles gekauft, was da so rauskam, bis man gemerkt hat, naja, eigentlich braucht man das nicht. Es steht ja überall das Gleiche drin oder zumindest viel Redundanz. Es reicht eigentlich, wenn man 1, 2, 3 halbwegs vernünftige Bücher hat für die Pilzsammelei auf jeden Fall. Wer jetzt Spezialist ist oder wissenschaftlich arbeiten will, der muss natürlich noch andere Bestimmungsliteratur haben oder Monographien für bestimmte Gattungen gibt es ja da, aber das müssen wir hier nicht weiter ausführen.
Das stimmt,
das ist ja für den Pilzsammler uninteressant. Ja, ja, guck mal, hier haben wir sogar noch einen Sammelfußbüchlein.
Ja.
Ganz winzigen. Und da oben, habe ich gesehen, sind auch noch Judasohren.
Sammelfußrübling am Holunder.
Ist ja, ja, das habe ich hier öfter. Ja, der ist ja da nicht wählerisch, der Sammelfußrübling. Der kommt ja in verschiedenen Laubhölzern vor. Das Judasohr übrigens auch.
Ja.
Aber der Hauptwirt ist Holunder.
Ja, interessanter Einblick, den du uns da auf jeden Fall gegeben hast. Wolfgang, vielen Dank dafür. Was auf jeden Fall auch nochmal interessant wäre, aber das müssen wir jetzt hier nicht heute machen und auch nicht hier an dieser Stelle, dass man mal guckt, was eigentlich damals in den Pilzbüchern oder in den ersten Pilzbüchern, die du hattest, als essbarer Speisepilz galt und heute aber, weiß nicht, durch neue Erkenntnisse und Untersuchungen nicht mehr. Da ist jetzt einfach mal als Stichwort der Grünling genannt, aber das ist, gucken wir uns vielleicht an anderer Stelle nochmal an, wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat.
Ja, also da gibt es, wenn man noch weiter zurückgeht, gibt es ganz skurrile Geschichten, selbst von den damaligen Pilzexperten, wo man dachte, ey, die haben ja überhaupt keine Ahnung gehabt, ne? So ungefähr. Also das, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, das würde ich ja keinem unterstellen wollen. Aber da ist eben, ging eben vieles noch durcheinander. In einem Buch, wenn man da mal schaut, war der Pantherpilz als essbar bezeichnet. Aber dabei handelte es sich gar nicht um den wirklichen Pantherpilz. Da hat man noch vieles verwechselt. Und wenn man solche Bücher natürlich jetzt nutzen würde, könnte das schon fatal sein.
Ja, interessant, auf jeden Fall. Also falls euch das interessiert, schreibt uns gerne eine E-Mail, dann machen wir da vielleicht nochmal eine Sendung draus und präsentieren euch mal ein paar Pilze, die früher als essbar galten und heute durch neue Erkenntnisse eben nicht mehr und auch teilweise als sehr gesundheitsschädigend heutzutage gelten und Leute da schon starke Erkrankungen von getragen haben. Aber wie gesagt, das ist Thema für eine andere Sendung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute mal wieder gemeinsam hier im Wald unterwegs waren und dass du, Wolfgang, uns da so ein paar schöne Einblicke in deine Vergangenheit und auch, wo du herkommst als Pilz, ja, kann man ja schon sagen, süchtiger Pilzverrückter, ja, wie das überhaupt angefangen hat. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann stellt uns die gerne unter info@pilzpodcast.de. Die übliche Adresse, ich schreibe es natürlich unten nochmal in die Beschreibung der Folge mit rein. Ansonsten, ja, schickt uns gerne auch eure Kritik, wenn euch was gefallen hat, wenn euch was nicht gefallen hat. Wenn euch aufgefallen ist, dass wir vielleicht eventuell, ist natürlich, glaube ich natürlich nicht, irgendwo einen Fehler an einer Stelle gemacht haben, dann schreibt uns das gerne auch. Ne?
Ah ja, natürlich,
kann immer mal
davor
passieren.
Ist man nicht gefeit. Das kann schon mal vorkommen, dass man hier mal einen falschen Lapsus drin hat, den man gar nicht bemerkt. Ja, und deswegen sind wir natürlich für solche Hinweise immer auch dankbar.
Natürlich. Darüber hinaus folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal. Sucht da einfach mal nach Pilz Podcast, dann findet ihr uns sofort. Folgt uns dort. Da lade ich dann ab und zu mal ein paar schöne Bilder hoch, wenn wir mal gemeinsam im Wald unterwegs sind. Ja, und das war's erstmal für diese Woche. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Folgt diesem Podcast. Wolfgang, wie gesagt, ich danke dir, dass du dabei warst.
Ja,
war gerne. Mir immer eine Freude.
Gerne doch, wie immer. Und dann freuen wir uns schon auf die April-Saison, Morchelsaison, die mal hoffentlich auch hier bei uns stattfindet.
Oh ja, da freue ich mich drauf. Macht's gut, Leute.
Und tschüss.